Recht, heute Abend etwas auszuführen über die Bibel als Gottes Wort. Das Manuskript umfasst natürlich mehr, als was wir in den 3 Stunden miteinander durchnehmen. Der Sinn davon ist, dass man damit noch etwas Weiterführendes, Unterstützendes hat zu dem, was man heute mündlich vernehmen kann. Aber ich möchte im Prinzip doch in der Reihenfolge des Manuskripts den Abend durchgehen. Das Thema in der 1. Stunde lautet Inspiration und Irrtumslosigkeit. Und da möchte ich zunächst ein paar Bemerkungen machen über die Bibelsprachen und überhaupt über die Sprachen der Welt. Es ist etwas ganz Wichtiges zu erkennen, dass Gott ein Gott ist, der spricht. Ganz besonders bemerkenswert ist der Anfang des Hebräerbriefes, wo das so eindrücklich umschrieben wird mit, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Es gibt gottlose Mitmenschen, die denken, dass wir in einem Universum, in einem sinnlosen Universum leben, in dem uns gewissermaßen die Leere des Weltalls stumm angähnt. Also, die sind der Meinung, wir sind in einem Universum, in dem kein Gott zu uns spricht. Und die Bibel lehrt so prinzipiell, Gott ist ein Gott, der spricht. Er hat gesprochen und der Höhepunkt war dann sein Sprechen durch die Person seines Sohnes. Der Herr Jesus wird in Johannes 1,1 genannt das Wort, der Logos. Übrigens, Logos meint nicht das einzelne Wörtlein, sondern Wörter in zusammenhängender Reihenfolge. Also, das spricht von Kommunikation. Und dadurch, dass der Sohn Gottes so heißt, wird deutlich, dass Sprechen gehört zum Wesen Gottes. In Titus 1, Vers 2 erfahren wir, wenn Paulus sagt, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Da in Kapitel 1, Vers 2 erfahren wir, dass Gott gesprochen hat vor ewigen Zeiten. Und wir fragen uns ja, zu wem hat er damals gesprochen? Es gab das Universum nicht, es gab die Menschen nicht, es gab die Engel nicht, die Tiere und die Pflanzen nicht. Es ist ganz einfach, Gott hat zu seinem Sohn gesprochen und hat ihm verheißen, dass er der einst einmal erlösten Menschen das Leben des Sohnes, das ewige Leben schenken würde. Also da erfahren wir etwas von einem geheimen Rat Gottes. Eliphas, einer der Freunde Hiobs, stellt ja in Kapitel 15, 8 die Frage, hast du im geheimen Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Da lernen wir etwas über den geheimen Rat Gottes. Wie also Gott gesprochen hat, innerhalb der Gottheit schon vor ewigen Zeiten. Und nun verstehen wir daher auch besser, dass Gott ein Gott ist, der zu uns Menschen eben sprechen wollte. Das Sprechen Gottes an uns durch die Bibel ist daher etwas ganz, ganz Fundamentales. Und wir kommen jetzt zu der klassischen Inspirationsstelle im Neuen Testament. 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort heißt es, alle Schrift oder die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos auf Griechisch, eingegeben, inspiriert, ganz wörtlich von Gott gehaucht. Und nun ist es hier sehr wichtig zu erkennen, was der Text sagt. Es heißt hier nicht, dass die Bibelschreiber von Gott inspiriert waren. Das steht nicht da. Das ist natürlich richtig. Das steht in 2. Petrus 1, Vers 20, dass Propheten geweissagt haben, getrieben vom Heiligen Geist, nicht geleitet, sondern getrieben. Aber hier steht etwas, das geht weit darüber hinaus. Alle Schrift, das heißt, das, was aufgeschrieben ist, ist von Gott inspiriert. Denn würde man an die Inspiration der Bibelschreiber glauben, dann könnte man immer noch einwenden, ja, aber vielleicht haben die dann bei der Abfassung der Bibel dennoch eigene Gedanken nebst der Offenbarung Gottes mit eingetragen. Und das wäre verheerend. Dann wäre eben doch nicht unbedingt alles, was geschrieben ist, Gottes Wort. Aber 2. Timotheus 3,16 lehrt, alles, was aufgeschrieben ist in der Heiligen Schrift, ist von Gott inspiriert. Theopneustos, Gott gehaucht. Wenn wir sprechen, brauchen wir Luft. Also ohne, im luftleeren Raum geht überhaupt nichts. Da können wir nicht sprechen und auch nicht hören. Und wenn wir reden, spielt also die Luft, die durch den Luftkanal, durch unseren Sprechapparat hindurchgeht, eine fundamentale Rolle. Wenn nun die Schrift Gott gehaucht ist, bedeutet dies, Gott, es ist Gottes direkte Rede an uns. Gott spricht direkt hier durch das Geschriebene. Und so ist es hier wichtig, die Bibel ist Gottes Wort und nicht, wie das Karl Barth als Neo-Orthodoxer, obwohl die weder neu noch orthodox waren, gesagt hatte, die Bibel enthält Gottes Wort. Das tönt schön, aber es ist grundfalsch, denn wer wird uns dann erklären, an welcher Stelle Gottes Wort zu finden ist in der Bibel? Natürlich werden schon alle Stellen, die einem nicht so ganz passen, da hat jeder natürlich seine eigenen Probleme, die wären dann schon nicht mehr Gottes Wort. Aber das Zeugnis in 2. Timotheus 3, Vers 16 ist unverfänglich, klar. Und vielleicht noch ein Punkt, dieses Kapitel steht im Zusammenhang mit Prophetie über die letzten Tage. Kapitel 3, Vers 1. Dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Es ist doch eindrücklich, dass diese klassische Inspirationsstelle ausdrücklich in Verbindung mit der Endzeit steht. Und es ist die Zeit, in der die Christenheit in großem Maß die Inspirationslehre aufgegeben hat. Wenn wir also zurückgehen in frühere Jahrhunderte, war das eigentlich von selbstverständlich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber im Folge der Aufklärungszeit, 17. 18. Jahrhundert, ist das mehr und mehr aufgegeben worden, auch in der protestantischen Theologie. Und nun leben wir in der Endzeit. Es ist die Zeit, in der diese Dinge in Frage gestellt werden, entweder ganz offen oder auf sehr feine, subtile, aber dafür umso bösartigere Weise. Nun, Karl Barth hat gesagt, und ich erwähne ihn nochmals, denn er wird ja unter Evangelikalen immer populärer heute. Er hat gesagt, die Bibel kann ja nicht Gottes Wort sein, denn sie ist ja in menschlichen Sprachen verfasst worden. Und was menschlich ist, die Römer haben das richtig gesagt, errare humanum est, irren ist menschlich. Was menschlich ist, das ist auch zwingend Irrtum und Fehler behaftet. Aber wenn wir uns Gedanken machen über das Wesen der menschlichen Sprache, so lernen wir aus der Bibel, Gott ist der Urheber der menschlichen Sprachen. In 1. Mose 2 sehen wir, wie Gott Adam als erwachsenen, heiratsfähigen Mann erschaffen hat. Und zwar so, dass er fähig war, Sprache zu verstehen und auch zu sprechen. Also ihm war die Sprache gewissermaßen vollständig als System auf die Festplatte aufgelegt worden. Später finden wir in 1. Mose 11 die Geschichte von der Sprachenverwirrung. Und auch dort ist Gott der Urheber der Sprachen. Nicht der Mensch hat die Sprachen entwickelt, wie man vor kurzer Zeit im Spiegel lesen konnte, wie aus Grunz und Urlauten im Lauf von tausenden von Jahren schließlich moderne Sprachen entstanden seien. Ein sehr törichter Artikel. Und wissenschaftlich daran war nur der Anspruch. Aber was können wir sagen? Das biblische Zeugnis ist in dieser Hinsicht klar. Und wir können auch sagen, dass die ältesten Sprachen sind überaus komplex. Als ich Akkadisch gelernt habe, das ist ja eine der ältesten Sprachen, Babylonisch. Für ein Verb musste ich fast 1000 Verbformen lernen. Vergleicht man das mit Schweizerdeutsch? Ich sage nicht, Schweizerdeutsch ist eine primitive Sprache. Aber niemand muss mir sagen, Akkadisch sei primitiv. Also je älter, desto primitiver. Diese Entwicklung der Sprachen kann uns kein Mensch darlegen. Vielmehr, das Gegenteil kann man zeigen. Und würde die Evolutionslehre der Sprachen stimmen, müssten ja auch die Sprachen der eingeborenen Völker primitiver sein als die Sprachen des Abendlandes. Ist überhaupt nicht so. Oftmals sind die Sprachen in der dritten Welt komplexer als europäische Sprachen. Ja, woher kommt das? Das kommt einfach daher, dass Gott der Urheber der Sprachen ist. Man kann die über 6500 Sprachen weltweit kann man einteilen in Verwandtschaftsgruppen. Man kann sie in etwa 50 bis 100 verschiedene Sprachstämme unterteilen. Und die Sprachstämme sind dann untereinander überhaupt nicht miteinander verwandt. Woher kommt das, dass man die Sprachen der Welt nicht auf eine Sprache zurückführen kann? Ganz einfach, weil man sie auf eine Reihe von Sprachen zurückführen muss, die Gott in Babel erschaffen hat. Sie sind Gottes Werk. Und daraus folgt nun eine wichtige Sache. Menschliche Sprachen sind eigentlich Gottes Sprachen. Und Gott hat die Sprachen der Menschen so erschaffen, dass sie fähig waren, seine Gedanken zu übermitteln. Und das gilt nun einerseits für die Bibelsprachen, Hebräisch, Aramäisch im Alten Testament und Griechisch im Neuen Testament, aber auch für alle Sprachen der Welt. Das heißt, alle menschlichen Sprachen sind fähig, um Träger des Wortes Gottes zu sein. Und das ist ein wichtiger Grundsatz für die Bibelübersetzung. Also kann man die Bibel auf Schweizerdeutsch übersetzen? Jawohl. Schweizerdeutsch ist fähig, Gottes Wort wirklich weiterzugeben. Natürlich, im Laufe der Zeit wurden die Sprachen in ihrem Formenreichtum abgeschliffen, aber Gott hat Reparaturmechanismen eingebaut, auf die gehe ich jetzt da nicht ein, Reparaturmechanismen, die dazu führten, dass die Sprachen zu allen Zeiten hundertprozentige Kommunikationsmittel sein durften, auch heute im 21. Jahrhundert. Aber es zeigt uns eben wichtig, die Bibelsprachen sind in der Lage, Gottes Wort weiterzugeben, aber auch die Sprachen der Übersetzungen sind dazu in der Lage. Nun, ein paar wichtige Stellen zur Inspiration. Ich habe bereits auf 2. Petrus 1, 21 verwiesen, wo erklärt wird, dass die Weissagung, die Prophetie, die Gott eingegeben hat, Männern eingegeben wurden, die waren getrieben vom Heiligen Geist. Und das ist eben mehr als in Römer 8, wo es ganz allgemein heißt von den Gläubigen, die Söhne Gottes sind durch den Geist Gottes geleitet. Getrieben ist noch mehr. Und da liegt der Punkt mit drin, dass nichts Eigenes da hineinkommen durfte. 2. Timotheus 3,16 haben wir erklärt, was das Gott gehaucht bedeutet. Aber wichtig, weiter Matthäus 5, 17 bis 18, wo der Herr Jesus erklärt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Hier bezieht sich der Herr Jesus auf den einzelnen Buchstaben. Er spricht von dem Jota. Und das war gewählt, weil das hebräische Jota damals der kleinste Buchstabe war. Nur ein kleines Strichlein. Aber der Herr geht noch weiter, er sagt, oder ein Strichlein, wörtlich im Griechischen Keraia, Hörnchen. Und Hörnchen, das sind Teile gewisser hebräischer Buchstaben. Zum Beispiel K und B im Hebräischen sieht fast gleich aus. Ihr könnt das nachher dann in der hebräischen Bibel da auf dem Büchertisch ausgelegt nachvollziehen. Fast nicht zu unterscheiden, aber ein kleines Hörnchen unten beim B unterscheidet B von K. Und so geht es noch andere Buchstaben. Der Jesus geht also hier auf den einzelnen Buchstaben ein und weiter auf das Hörnchen, das einzelne Buchstaben voneinander scheidet. Das sind also Buchstabenteile, die Hörnchen. Das macht deutlich, es geht nicht darum, dass die Bibel irgendwie so sinngemäß eingegeben worden war, sondern es geht um eine Verbalinspiration, die also bis in die Wahl des Buchstabens hineinging. Aber es wird ja manchmal so von kritischer Seite wird das ein bisschen lächerlich gemacht und da sagt man, ihr seid so buchstabengläubig, ihr hängt am Buchstaben. Ja gut, mit allem Recht, man kann das auf dem PC mal ausprobieren. Da hat man einen Text und dann kann man doch alles markieren und dann macht man mal alle Buchstaben weg und dann sieht man, was noch übrig bleibt. Ja, der Buchstabe und der Sinn ist ja nicht voneinander zu trennen. Wenn wir den Buchstaben verlieren, verlieren wir auch den Inhalt. Es ist ganz einfach im Prinzip. Psalm 19 spricht über das Zeugnis Gottes in der Schöpfung, dann über das Zeugnis Gottes in seinem Wort und schließlich im dritten Teil über das Zeugnis Gottes durch den einzelnen gläubigen Menschen. Und ich zitiere aus Vers 7 und 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, vollkommen, zuverlässig, richtig. Es gibt Leute, die sagen uns tatsächlich so Begriffe wie Irrtumslosigkeit der Schrift. Das seien philosophische Konzepte, die Fundamentalisten eingetragen haben. Mitnichten, das lerne ich doch aus der Bibel, vollkommen, zuverlässig und richtig. Das heißt einfach, dass nichts falsch ist, dass nichts unvollkommen ist. Gut, da hat vor kurzem einer erklärt, er glaube, dass die Bibel vollkommen ist, aber nicht unfehlbar. Ja gut, was soll man da sagen? Ja, muss man sagen, übersetze es mal auf Französisch. Ja, und dann merkt man, es geht gar nicht mehr so. Muss einfach rückübersetzen in eine andere Sprache, dann merkt man plötzlich, ja, er unterscheidet Begriffe, die man gar nicht voneinander trennen kann. Das sind Konzepte, die gehören zusammen. Was vollkommen ist, kann auch nicht Irrtum enthalten. Ja. Und dann noch Psalm 12, Vers 7, eine ganz interessante Stelle, wo von Gottes Wort gesagt wird, dass es wie Silber in irdenem Schmelztiegel sei, siebenmal gereinigt. Also jegliche Schlacke ist entfernt. Es gibt nichts Menschliches Beigemisch in der Bibel, das irgendwie Gottes Wort eben zu Menschenwort entwerten würde. Nun, wie können wir zu dieser Überzeugung gelangen? Ich möchte etwas sagen über Jesus Christus und die Bibel. Ich kann zuerst einem Menschen klarmachen, warum ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Im Alten Testament gibt es über 300 Prophezeiungen, die sich nachweislich in Jesus von Nazareth erfüllt haben. Ich verweise da in der Fußnote auf mein Buch Der verheißene Erlöser, wo ich diesem Thema mehr auf den Grund gehe. Nun, durch die erfüllte Prophetie können wir zeigen, Jesus ist der Sohn Gottes, ist der Messias, wie er im Alten Testament angekündigt war. Nun, sehe ich aber, der Herr Jesus anerkannte das Alte Testament in allen Teilen als Gottes Wort an. Zum Beispiel Lukas 24, 25 bis 27 spricht er über das Alte Testament und zeigt, aus allen drei Teilen des Alten Testaments, das Gesetz, die Propheten und die Schriften, das ist die jüdische Einteilung des Alten Testaments, wie alles auf ihn hingewiesen hat, prophetisch. So auch Verse 44 bis 46. Und in Matthäus 5 haben wir bereits gesehen, wie der Herr auch den einzelnen Buchstaben ausdrücklich in Verbindung mit dem Gesetz erwähnt. Der Herr Jesus anerkannte das ganze Alte Testament. Weiter an diesem feierlichen Vorabend der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha bereits auf unseren Herrn gefallen waren, da kündigte er den Heiligen Geist an. Johannes 14, 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Also der Heilige Geist wird, das ist 15, 26, der Heilige Geist wird von Jesus Christus zeugen. Davor, bereits in Kapitel 14, 26, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und schließlich 16, 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Nun, 14,26. Der Heilige Geist wird die Jünger erinnern an die Reden Jesu. Das hat seinen besonderen Niederschlag gefunden in der Verfassung der vier Evangelien. Da haben wir die Erinnerung des Heiligen Geistes an die Worte Jesu. Kapitel 15, 26, der Heilige Geist wird Zeugnis ablegen. Das hat sich besonders kristallisiert und niedergeschlagen in der Abfassung der Apostelgeschichte. Das ist eine inspirierte Kirchengeschichte der ersten drei Jahrzehnte des Christentums. Und da finden wir das Zeugnis über Jesus. Und schließlich, Kapitel 16, 13, der Geist der Wahrheit wird in die ganze Wahrheit leiten. Und dies hat seinen besonderen Niederschlag gefunden in der Abfassung der Lehrbriefe im Neuen Testament. Die Lehrbriefe der neutestamentlichen Apostel und Propheten. Da haben wir die Wahrheit. Und schließlich, das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat sich ganz besonders niedergeschlagen in der Abfassung des letzten Bibelbuches, das übrigens das einzige vollumfänglich prophetische Buch im Neuen Testament ist, in der Offenbarung. Nun können wir sagen, Jesus Christus leitet uns hin zum Alten Testament und er leitet uns hin zum Neuen Testament. Und zwar anerkennt er im Alten Testament die Dreiteilung im Judentum. Das Gesetz nennt man Torah, Gesetz. Die Propheten, Neviim, Propheten. Und die Psalmen nennt man Ketuvim, die Schriften. Die Psalmen als dritter Teil werden im Judentum auch Psalmen genannt, weil dieses Buch am Anfang dieser Reihe, dieses Teiles steht. Also die Psalmen stehen für alle weiteren Schriften, die darin sind. Die Einteilung der Bibelbücher in unseren deutschen Bibeln folgt nicht der hebräischen Einteilung. Das ist kein Drama, aber man muss das einfach wissen. Also die Einteilung ist anders gemacht. Im dritten Teil, Psalmen oder Schriften, da kommen dann rein Psalmen, Prediger, Hohes Lied und so weiter, aber auch zum Beispiel das Buch Daniel, 1. und 2. Chroniker. Man kann mal eine hebräische Bibel nehmen und im Inhaltsverzeichnis nachsehen, auf Deutsch dann, wie die Bücher dort eingereiht sind. Aber das gibt also diese Dreiteilung, Gesetz, Propheten und Schriften. Das Neue Testament hat der Herr Jesus gewissermaßen angekündigt in vier Teilen. Die Evangelien, das ist die Erinnerung, die Apostelgeschichte, das Zeugnis, die Briefe, die ganze Wahrheit, die Offenbarung, das Zukünftige. Und so haben wir schließlich 3 und 4 zusammen 7 Teile. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. So ist die Heilige Schrift abgeschlossen und die Schriftpropheten haben ein Ende gefunden nach der Offenbarung. Es ist nie mehr ein Schriftprophet aufgestanden seither, der Autorität gehabt hätte, irgendein Bibelbuch hinzuzufügen. Das hat aufgehört. Nun, wir fassen zusammen. Die erfüllte Prophetie des Alten Testaments führt uns zu Jesus Christus hin und Jesus Christus führt uns zum Glauben an die ganze Heilige Schrift hin. Aber wir können dann auch im Einzelnen zeigen, wie die Bibel Gottes Wort ist. Und da eignet sich besonders die Prophetie als Gottes Siegel auf die Bibel. Im Buch Ezekiel, so als Beispiel, findet man 77 Mal den Refrain in Variationen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Es wird irgendetwas vorausgesagt. Und am Schluss kommt, und in dem Zusammenhang kommt dann der Refrain, zum Beispiel Ezekiel 5, 13, 6, 7, 10, 13, 14 und so weiter. Und ihr werdet, oder sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Will sagen, erfüllte Prophetie hilft dem Menschen zu erkennen, dass in diesem Buch, in der Bibel, der ewige Gott spricht, der nicht Zeit und Raum unterworfen ist, wie die Geschöpfe. Übrigens auch Satan und die Engel sind Raum und Zeit unterworfen. In Daniel 10 entschuldigt sich ein Engel für 3 Wochen Verspätung. Ja, also, dann war er nicht, dann ist er an Ort und Zeit gebunden. Aber Gott nicht. Also darin kommt gerade diese göttliche Seite der Bibel zum Tragen. Ich habe bereits gesagt, in Bezug auf Jesus Christus haben sich über 300 Prophezeiungen erfüllt. Allein im Buch Daniel kann man 200 erfüllte Prophezeiungen in der Weltgeschichte nachweisen. Ich habe im Skript auch Bücher angeführt, wo man das nachlesen kann. Ich möchte ein Beispiel zeigen. Daniel 9, 25 bis 27 über die Jahrwochen. Und zwar ist das ein Beispiel, das viele von euch kennen, aber ich weiß nicht, ob alle es auswendig kennen. Und darum macht es nicht, wenn ich es noch einmal sage, vielleicht wisst ihr es dann auswendig. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man das, wenn man plötzlich herausgefordert wird auf der Straße oder am Arbeitsplatz, dann in der Pause, nicht während der Arbeit, aber in der Pause dann darlegen kann. Nimm mal ein Blatt Papier, schau mal, Text ist so und so. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Und dann könnt ihr erklären, also wir haben einen Ausgangspunkt, ein Befehl geht heraus, Jerusalem wieder zu bauen, das damals in Schutt und Asche lag. Der weitere Zeitpunkt, der Messias kommt, der verheißene Erlöser, als Fürst. Dazwischen liegen 67, will sagen 69 Jahrwochen. Nun, wir finden einen Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems in Nehemia 2. Und das ist dort schön datiert auf Nissan, bei uns März, April, 445 vor Christus. Das Königsjahr dort ist dieses Jahr. Wann ist Jesus als Messiasfürst aufgetreten? Nur einmal, am Palmsonntag, Johannes 12 beschreibt das, der Einzug Jesu nach Jerusalem. Das war auch im Passamonat Nissan, also März, April, 32 nach Christus. Wie komme ich auf 32 und nicht auf 30 oder 33? Ganz einfach, man nimmt ein Lexikon und schaut nach, Lukas 3,1, Jesus begann zu predigen im 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Tiberius bestieg den Thron um 14 nach Christus. 14 plus 3 plus 15 gibt 29. In Lukas 13, 6 bis 9 wird über 3 Jahre gesprochen, die Jesus Christus benutzte, um öffentlich zu predigen. 29 plus 3 bringt uns auf 32 nach Christus. 67 haben wir schon zusammengerechnet. Was ist eine Jahrwoche? Eine Jahrwoche ist eine Einheit von 7 Jahren. Eine Woche dauert normalerweise 7 Tage, ja? Eine Jahrwoche, 7 Jahre. Die prophetischen Jahre der Bibel dauern 360 Tage. Das kann man nachlesen in Offenbarung 11, 2 bis 3. Wo 3,5 Jahre gleichgesetzt werden mit 1260 Tagen. Also 1260 geteilt durch 3,5. Auf den Taschenrechner kann man das dann vormachen. Den muss man auch dabei haben. Und dann, das kann man nur noch mit Taschenrechner heute, das kann man nicht mehr rechnen. 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Und dann kann man sagen, und das passt exakt hinein in zwischen März, April 445 vor Christus und März, April 32 nach Christus. Wenn man alle Verschiebungen zum Sonnenjahr also mit einberechnet, ich habe das in meinem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, Seite 34 und folgende, im Detail ausgeführt, also passt wunderbar hinein. Das wäre nun eine der 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Nicht schlecht, oder? Das muss man uns zeigen aus dem Koran oder aus den Veden der Hindus. Nirgends findet man so etwas. Und dann sagen wir, jetzt geht es aber noch weiter. Vers 25b, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das war eine schwierige Zeit, dieser Wiederaufbau. Das ist die Zeit der 49 Jahre, der 7 ersten Jahrwochen. Und dann heißt es weiter, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Genau am Ende der 62 Jahrwochen trat er auf als Fürst. 5 Tage später wurde er gekreuzigt. Die Prophetie geht weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und, deutet an, in der Folge, im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem und den Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Also, wo findet man ein religiöses Buch in dieser Welt, das uns solche Prophetie vortragen kann? Nirgends. Und dann kann man erklären, und das weckt in mir ein tiefes Vertrauen in die Inspiration der Bibel. Und ich kann auch vertrauen dort, wo ich die Bibel selber nicht nachkontrollieren kann. Aber einfach, weil ich sehe, wie umwerfend die Bibel ist, in dem, was ich nachvollziehen konnte. Und zweitens, weil ich volles Vertrauen habe in Jesus Christus, wenn er sagt, die ganze Schrift ist glaubwürdig. Nun, warum vertraue ich der Bibel? Ich formuliere das jetzt bewusst sehr persönlich. Erstens, ich habe durch die erfüllte Prophetie klar erkannt, dass Jesus der Messias ist. Jesus Christus anerkannte die ganze Bibel. Und er gab den Aposteln seine Autorität und kündigte die Inspiration des Neuen Testaments an. Also die von Jesus Christus den Aposteln verliehene Autorität begründet die Glaubwürdigkeit der Apostel als Zeugen. Und so darf ich seiner Aussage voll und ganz vertrauen, so wie Paulus in 2 Timotheus 1,12 sagt: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Wie geht Glauben und Wissen zusammen? Da haben wir es. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Es ist nicht ein Sprung, ein blinder Sprung ins Dunkle, sondern ich weiß, warum ich mein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt habe. Ich habe in 34 Jahren Glaubensleben erfahren, wie eine Schwierigkeit nach der anderen gelöst werden konnte. Aber manchmal muss man auch bereit sein, ein paar Jahre zu warten. Ein paar Beispiele, wie man Probleme lösen kann. Erstens, beim Bibellesen braucht es Demut. Ich bin als Mensch limitiert bezüglich Erfahrung, Wissen, Bildung, Wahrnehmung, Gesichtskreis, Logik etc. Ich bringe nachher ein Beispiel. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber mit Beispielen wird das lustig. Zweitens, was sagt der hebräische, aramäische und griechische Grundtext? Wenn ein Problem aufkommt und man kann es mit der Übersetzung irgendwie nicht lösen, dann kann man sich fragen, wie steht es im Grundtext? Denn inspiriert ist nur der Grundtext, nicht eine Übersetzung. Das ist ein Grundprinzip. Drittens, exakte Berücksichtigung der Wortbedeutungen, der Grammatik, des Sprachgebrauchs. Man muss unterscheiden, ist es Poesie? Wenn zum Beispiel im Psalm 19 gesagt wird, dass die Sonne sich freut wie ein Held zu durchlaufen ihre Bahn, dann ist das Poesie. Und wenn ein Dichter heute sagen würde, vom Himmel die Kuppel von Azur, dann unterstellen wir ihm auch nicht Beschränktheit. Ist es Prosa-Erzählung? Ist es Apokalyptik? Das sind also so prophetische Bilder wie ein Löwe mit Adlersflügeln oder ein grausames Tier mit 10 Hörnern und so weiter. Ist es Symbolik? Ist es Geschichtsschreibung etc.? Viertens, man muss berücksichtigen die Sitten, Gebräuche, alten Gesetze, Hintergründe etc. Fünftens, Berücksichtigung der Heilsgeschichte, der großen Bögen, der umfassenden Zusammenhänge, der Offenbarungsentwicklung innerhalb der Bibel, der unterschiedlichen Heilszeitalter, zum Beispiel das Unschuldszeitalter im Paradies, die Zeit vom Sinai-Gesetz, die Gnadenzeit, das tausendjährige Reich und so weiter und so fort. Jetzt Beispiele. Wann wurde Jesus Christus gekreuzigt? In Markus 15,25 heißt es in der dritten Stunde. Und in Johannes 19,14 steht, dass um die sechste Stunde war Jesus Christus noch vor Pilatus. Wir fragen uns, was sagt der Grundtext? Dasselbe. Nun, fragen wir uns über Sitten und Gebräuche. Es gab damals in Israel 2 Zeitrechnungen parallel. Die römische Zeitrechnung, wie wir, man zählt die Stunden ab Mitternacht. Die jüdische Zeitrechnung, man zählt die Stunden ab Sonnenaufgang. Markus benutzt die jüdische Rechnung, Kreuzigung um 9 Uhr. Johannes benutzt, und das kann man noch an anderen Stellen auch wieder so deutlich machen, die römische Rechnung. Also sechste Stunde war 6 Uhr morgens bei Pilatus. Das Problem hat sich gelöst. Also das wäre Punkt 1, Demut. Punkt 4, Berücksichtigung von Sitten und Gebräuchen. Zu der Zahl der Sterne. Die Bibel sagt, Jeremia 33, 22, man kann die Sterne nicht zählen und könnte man es, würde Gott Israel verwerfen. Was sagte die Wissenschaft dazu? Ptolemäus, ein großer Wissenschaftler der Antike, hatte ein Verzeichnis mit 1056 Sternen. Kepler arbeitete mit einer Liste von 1005 Sternen. Also irgendwie muss es doch zählbar sein. Hat man darum gedacht, Gott hätte Israel definitiv verworfen? Nun, heute wissen wir, man muss ein bisschen besser sehen als nur gerade kurzsichtig, und auch die Brille nützt noch nichts. Man braucht Fernrohre, gewaltige Fernrohre, und dann sieht man, die Sterne sind nicht zu zählen. Konnte Mose die 5 Bücher Mose schreiben? Früher hat man gesagt, unmöglich. Damals war man zu primitiv. Die Archäologie hat heute gezeigt, dass man in der Zeit von Mose oder kurz davor hat man die Buchstabenschrift erfunden. Und zwar in dem Raum, wo Israel war. Also man wusste es einfach früher nicht besser, und darum hat dann die liberale Theologie darauf aufgebaut, Mose kann es nicht geschrieben haben, darum es ist eine spätere Fälschung. Hat es Bensatzer gegeben? Auch das hat man erst später mit der Archäologie belegen können. Aber da waren gelehrte Leute so dumm, zu sagen, ja, wenn es die Bibel sagt, aber wir haben keine Hinweise, dann ist das falsch in der Bibel. Aber Demut hätte gesagt, wir wissen es nicht besser. Wir wissen einfach nicht, ob in der Bibel steht's. Jetzt machen wir Pause.